Übersetzung. Danke, Rabea. Und danke euch.
Irgendwann fragt er dich, irgendwann fragt sie dich, was bringt es eigentlich, in so eine Gemeinde zu gehen? Ey, auf so eine Frage wartet man doch bloß, oder? Ich meine, so eine Frage, das wäre doch der Traum, wenn mein Kumpel, mein Freund, meine Freundin, mein WG-Partner, wer auch immer, wenn der mich fragt, ey, was ist eigentlich an deinem Glauben dran? Warum glaubst du? Das interessiert mich brennend. Ich meine, wir haben jetzt nicht abgefragt, was passiert, also wie ihr reagiert hättet, aber ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten sagen, okay, wenn er mich schon fragt, dann sage ich, egal wie, irgendwie kriege ich das schon halbwegs raus. Ich muss vielleicht ein bisschen überlegen, was ich sage und wie ich sage, aber wenn ich so eine Steilvorlage bekomme, dann würde ich auch was sagen. Dann hätten wir kaum Probleme damit. Die Frage ist doch eher, oder die Frage ist, wie kommt's eigentlich zu dieser Frage? Was muss passieren, dass mein Freund mir so eine Frage überhaupt stellt? Wie muss mein Leben aussehen, dass der anfängt nachzudenken und mir so eine Frage stellt? Letzte Woche haben wir die Predigtreihe No Risk, No Punkt, Punkt, Punkt gestartet. Und da ich mich vorletzte und vorletzte Woche mit diesem Thema hier beschäftigt habe, denke ich sozusagen nur noch in Risiken. Und wenn man sozusagen die ganze Sache nur Risiken vor Augen hat, dann merkt man, wow, es gibt so ein paar Risiken, die einem so in der Woche unterkommen, die man eingehen muss oder die man eingehen kann. Eins meiner Risiken diese Woche war, der Schulanfang und Lehrer und Schüler prallen aufeinander. Ist immer ein gewisses Risiko. Wer überlebt diesen Zusammenstoß? Hier, ich. Nein, die anderen haben es auch halbwegs überlebt. Gab diese Woche noch keine Tränen bei mir. Das ist ganz gut. Also bei den Schülern meine ich. Genau, das ist so eins der Risiken. Ein anderes Risiko, gestern war ich todkrank mit meinem Neffen, dem hatte ich das vor einem halben Jahr zum Geburtstag geschenkt, auf dem Hockenheimring. Wir haben uns deutsche Motorradmeisterschaft angeguckt und da konnte man relativ viel über den Umgang mit Risiken lernen und dass da eine gewisse Portion Erfahrung zugehörte. War ein Rennen mit von der Juniormeisterschaft, die hat aus der Strecke gefegt am laufenden Band. Das war eine wahre Wucht, wir saßen. Goldrichtig, die jetzt immer bei uns direkt in die Bande geklatscht. Sind alle unverletzt geblieben, aber es war genial. Und dann war ein Rennen von Erwachsenenleuten und da gab es viel, viel weniger Stürze, leider. Und wo man sehen konnte, okay, da gibt es ein gewisses unterschiedliches Maß, wie man Risiken einschätzen kann und nicht. Letzte Woche habe ich ja gepredigt über das Thema, dass Petrus im Boot sitzt oder beziehungsweise auf der Bootskante sitzt und Jesus im Sturmchen sagt, hier, komm raus. Und Petrus sich entscheiden muss, lässt er die Kante los und läuft los oder bleibt er drin sitzen. Und er ist losgelaufen, weil er wusste, Jesus ist im Sturm, er ist nicht im Boot. Und das sehe ich gerade zu Hause total oft, ein Sinnbild dafür. Len, unsere Tochter, die lernt gerade laufen und sie zieht sich überall hoch und muss dann immer entscheiden, okay, lässt sie diese für 3 Schritte los und läuft irgendwie zu mir in die Arme oder tut sie es nicht, traut sie sich nicht, weil sie weiß, okay, wenn ich sie nicht fange, dann klatscht sie irgendwie hin. Und dieses Risiko, diesen Blick festhalten, nochmal gucken, okay, lasse ich los, vertraue ich ihm, vertraue ich nicht, nee, jetzt gerade nicht, oder okay, doch, und dann läuft sie los. Und immer mehr geht sie dieses Risiko ein, das geht nicht ganz ohne Stürze, aber könnt ihr nachher mal ins Gesicht schauen, da sieht man so ein paar Sachen, das sind Dinge, die können passieren, wenn man ein Risiko eingeht. Man kann Macken abbekommen. Und ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche ein Risiko eingegangen seid. Wenn wir hier predigen und Gottesdienste zum Thema Risiko machen und auch Risiken eingehen machen, wenn das auch Thema ist, dann will ich nicht vergessen zu sagen, hey, ihr könnt euch Schrammen holen. Und es kann sich anfühlen, dass ihr sagt, wow, ich bin ein Risiko eingegangen und eigentlich, glaube ich, war es nicht wert. Und ich will euch sagen, wenn ihr das Risiko eingegangen seid, weil Jesus euch rausgerufen hat, dann ist es das wert. Und selbst wenn ihr gerade, wie Petrus dazu ging, wenn ihr euch am Untergehen fühlt, Jesus ist bei euch. Heute geht es ein bisschen in eine andere Richtung. Heute ist das Thema No Risk, No Party. Und wir lesen dazu einen Text. Es steht in Lukas 5, ihr habt den auf euren Handouts. Als Jesus danach die Stadt verließ, sah er einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen. Er hieß Levi. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Und Levi ließ alles zurück, stand auf und folgte Jesus. Später gab Levi für Jesus ein großes Festessen in seinem Haus. Daran nahmen viele seiner bisherigen Kollegen und andere Bekannte teil. Die Pharisäer, besonders die Gesetzeslehrer unter ihnen, die murrten darüber und sagten zu den Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zolleinnehmern und ähnlichem Volk? Aber Jesus antwortet ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Sie soll ich dazu aufrufen, ihr Leben zu ändern. Relativ kurzer Text, auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär, aber doch mit ganz schön viel Inhalt. Ich habe zu diesem Text eine faszinierende Predigt von Bill Hybels gehört, der hat mich für diese ganze Reihe inspiriert und Teile von heute Abend sind geklaut. Der Hauptcharakter unseres Textes ist Levi und Levi war Zöllner. Wenn ihr mich schon ein paar Mal predigen gehört habt, ich habe hier schon öfter mal über Zöllner gepredigt, das ist, weil es in der Bibel ständig um Zöllner geht. Kurzfassung, was ist ein Zöllner? Ein Zöllner ist ein verhasster Assi-Franchise-Unternehmer der Römer, sozusagen. Ja, also Römer verpachten das Steuerwesen und der jüdische Zöllner Levi sagt, jawohl, hier gibt's eine Möglichkeit, wie ich meine Landsleute ausnehmen kann. Ist nicht zu verwechseln mit modernen Zollbeamten, also den netten Herren, die man irgendwie am Flughafen trifft, die dann irgendwie am Schalter sitzen und irgendwie sagen, nächster bitte, guten Flug. Sondern dass man würde die heute vergleichen vielleicht irgendwie mit Mitgliedern der russischen Mafia oder irgendein rücksichtsloser Investmentbanker, der eine Finanzkrise verursacht oder ein eiskalter Immobilienhai oder irgendwie sowas. So, also das ist Levi, so ein Typ. Den müsst ihr im Blick haben, wenn ihr euch den vorstellt. Jetzt ist so, Jesus kommt vorbei. Jesus kommt da entlang und er kommt am Ort der Sünde sozusagen vorbei. Er kommt an diesem Zollhaus vorbei, da, wo Levi die Leute übers Ohr haut. Und da spricht er ihn an und sagt nichts. Er sagt, folge mir. Und Levi, der steht auf, lässt alles zurück und folgt Jesus nach. Und wir haben keine Ahnung, warum er das macht. Es wird nicht erklärt. Wir wissen nicht, ob er Jesus schon vorher mal gehört hat, ob er schon öfter mal ihn predigen gehört hat oder ob er vielleicht hat er ihn hier das erste Mal gehört und das war Nachfolge auf den ersten Blick. Vielleicht hatte er sein Leben auch satt oder hat genug verdient, dass er sagte, okay, ist vielleicht mal was anderes. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall folgt er nach. Und diese Nachfolge, die hat Konsequenzen in seinem Leben. Und zwar bekommt er ein völlig neues Leben. Er war bis jetzt gewohnt, von anderen Menschen nur Verachtung zu bekommen. Und auf einmal erfährt er Annahme, Wertschätzung. Er war es gewohnt, dass es nur um das Thema Reichtum ging. Wie werde ich noch reicher? Auf einmal merkt er, wow, es gibt noch eine neue Dimension. Und die nennt sich Reich Gottes. Er folgt Jesus. Und er lernt ein komplett neues Leben kennen. Ist mit Jesus unterwegs. Er sieht Wunder. Er lernt es, am Lagerfeuer Worship-Songs in Endlosschleife zu singen. Er lernt es zu beten, als ob tatsächlich was passieren würde. Und wie er so mit Jesus und den anderen Jüngern unterwegs ist, eines Tages macht er eine Pause oder machen sie irgendwo Pause. Und dann denkt er an seine alten Freunde, an die Zöllner. Die anderen Zöllner. Und er stellt fest, wow, die sind Jesus nie begegnet. Nie so wie ich. Die haben seine Liebe, die haben ihn nie zu spüren bekommen. Die hatten nicht das Glück wie ich, dass Jesus direkt auf sie zuging und zu ihnen gesagt hat, wow, und jetzt folgst du mir bitte nach. Dieses Glück hatten sie nicht. Und er wünscht ihnen einfach nur Jesus. Und er fragt sich, wie können die Jesus kennenlernen? Und er überlegt und macht ein Mindmap und sammelt 1000 Ideen und hat eine Idee und denkt, ja super, und dann verwirft er sie wieder, weil er merkt, nee, das funktioniert doch nicht und überlegt und hirnt und dann hat er plötzlich die Idee, sagt, ey, ich mache eine Party. Ich mache eine Party mit allen, mit den Zöllnern und mit Jesus und den Jüngern. Er weiß, die Zöllner sind immer für ein gutes Fest zu haben. Jesus ist ist da auch nie abgeneigt. Von daher denkt er, das könnte funktionieren. Finde die Idee gut. Und dann, sobald er diesen Gedanken einmal durchdacht, denkt er, oh wei, aber das Risiko ist ganz schön hoch. Die ganze Nummer könnte furchtbar peinlich werden. Ich meine, stellt euch bloß mal die Gesprächsthemen vor. Meine Kumpels von der russischen Mafia und so weiter, die unterhalten sich darüber, welche Ladies sie letzte Woche klargemacht haben. Die unterhalten sich darüber, wen sie wie übers Ohr gehauen haben. Und Jesus und die anderen Kollegen, die reden wahrscheinlich von vom letzten Lobpreisblock oder so. Was auch immer das sein mag. Das könnte furchtbar peinlich werden. Und trotzdem denkt er, irgendwie könnte das funktionieren. Er hat die Hoffnung, dass der Funke irgendwie überspringt. Und Levi, der geht dieses Risiko ein, lädt alle ein. Und wenn ich mir so versuche vorzustellen, seine Gefühle, die sind wahrscheinlich geschwankt zwischen Vorfreude und die Hosen gestrichen voll. Und dann ist der Tag der Party, alles ist vorbereitet. Er hat für alles gesorgt, eine gute Band, gutes Essen, guten Wein. Und die Leute kommen so langsam, aber sicher. Party kommt in Gang und Levi beobachtet das so ein bisschen und sieht, Gespräche kommen in Gang. Und er sieht ja, wow, die vermischen sich so ein bisschen. Da laufen lustige Gespräche, da wird zusammen gelacht. Hinten geht es ein bisschen ernster zu. Petrus redet mit dem einen über die Jobsituation, den Druck. Jesus in der anderen Ecke redet mit einem. Sie unterhalten sich darüber. Der Zöllner sagt, er weiß nicht, wie die politische Situation aussieht, wie das werden wird. Jesus sagt, ja, es wird einiges an Veränderungen hier passieren. Und Levi steht am Rand dieser Party. Und er guckt da drüber und er hat Tränen in den Augen. Weil er sieht, hier passiert gerade was Großes. Alles läuft nach Plan. Bis die frommen Kops kommen. Bis die Party gesprengt wird, kommen die Pharisäer, die es besonders genau wissen, wie man zu glauben hat. Die kommen rein, sehen, was hier los ist und sagen so laut, sagen das zu den Jüngern in Paralleltexten in Matthäus und Markus, da beziehen sie das auf Jesus, sie sagen, und dieser Mensch ist mit den Zöllnern und Sündern. Wie kann er nur? Stellt euch das mal vor. Man macht so eine Party und dann passiert sowas. Die Musik verstummt, alle Gespräche verstummen, Totenstille. Furchtbar peinlich. Der Levi, der muss 1000 Tote gestorben sein. Jesus ergreift dann die Initiative und antwortet und er sagt, hey Leute, Kranke, die Kranken brauchen doch den Arzt. Wo soll bitteschön sich ein Arzt aufhalten? Im Wellness-Tempel? Nee, der muss bei den Kranken sein. Er sagt zu den Pharisäern, ihr braucht mich nicht. Das Interessante ist, wir haben hier zwei fromme Menschen oder Menschengruppen, Jesus und die Pharisäer. Und die sehen beide das gleiche Geschehen und sehen doch nicht dasselbe, sehen was Unterschiedliches. Die Pharisäer, die sehen Sünde und sagen Distanz. Da sind sündige Menschen, Distanz. Und Jesus sieht, das sind sündige Menschen. Und er ist voll von Erbarmen und Liebe. Die Pharisäer, die sehen, die sagen, Abgrenzung. Wir müssen uns abgrenzen von den Junkies. Wir müssen uns abgrenzen von denen, die durch zu viele falsche Betten hüpfen. Wir müssen uns abgrenzen von denen, die homosexuell sind. Wir müssen uns abgrenzen von denen, die ihre in der Steuer hinterziehen. Und Jesus sagt, ich habe Erbarmen. Erbarmen ohne falsche Anpassung, aber Erbarmen. Das ist das Ende der Geschichte, wie Lukas sie uns übermittelt. Erlaubt mir, sie noch ein bisschen weiter zu spinnen, wie ich vermute, ist meine Meinung, wie die Geschichte weitergegangen sein könnte. Ich vermute, die Pharisäer sind abgezogen, nachdem Jesus ihnen so einen kleinen Einlauf hier verpasst hat. Und dann wird die Party weitergegangen sein. Party geht weiter, aber irgendwann ist auch die beste Party vorbei. Morgens 2:30, die letzten Gäste gehen. Jesus bleibt zurück und Levi bringt ihn dann so als Letzten an die Tür und sagt zu ihm, Jesus, danke, dass du da warst. Danke, dass du gekommen bist. gekommen bist. Schätze das. Und sorry für die Unannehmlichkeiten, in die ich dich gebracht habe, mit den Pharisäern und so. Jesus sagt, kein Problem, ich muss noch das Kinderkram gegen das, was mir noch bevorsteht. Aber ich möchte dir auch was sagen. Danke, danke, dass du deine Freunde nicht vergessen hast. Danke, dass du ein Risiko eingegangen bist mit dieser Party. Ich bin stolz auf dich. Und eins noch, und wenn du wieder so eine Party gibst, kannst du mit mir rechnen. Ich werde dabei sein. Darum geht's mir heute. Um diesen Punkt. Wie ist es mit unseren unterschiedlichen Kontakten? Wie ist es mit unserer Liebe zu unseren Freunden und Kollegen, die nicht aufgestanden sind? Wie ist es mit unserer Liebe zu den Freunden und Kollegen, die nicht das Glück hatten, dass Jesus so an ihrem Zollhäuschen vorbeilief und sagte so, und du, ich spreche mit Namen an, du folge mir nach. Wie ist es mit unserer Liebe zu ihnen? Wie ist unsere Levi-Mischung? Unsere Mischung aus Liebe und Risikobereitschaft. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Warum macht Levi diese Party? Warum schmeißt er die? Macht er die, weil ihm jemand gesagt hat, du musst missionieren. Es gibt einen Missionsbefehl und Befehlen hat man Folge zu leisten. Also guck, dass du was auf die Rille kriegst. Hat er diese Party geschmissen, weil er Druck hatte, weil ihm jemand Druck gemacht hat? Nee. Er hat diese Party gegeben, weil er seine Freunde liebt. John Ortberg, der amerikanische Pastor, der hat eine Definition von Mission mal formuliert. Das sagt er, Mission bedeutet, dass wir die Menschen, die wir lieben, mit dem Jesus, dem wir folgen, zusammenbringen. Das heißt es, Mission zu betreiben. Die Menschen, die ich liebe, mit Jesus, dem ich folge, in Verbindung zu bringen. Das ist exakt das, was Levi macht. Er ist vielleicht nicht der große Rhetoriker, er kann nicht, was weiß ich, vielleicht kann er nicht predigen und denkt, Mensch, ich bin noch so jung dabei, ich kann denen das auch nicht gescheit erklären, ich würde noch viele Sachen durcheinander bringen, aber was ich machen kann, ist, ich kann diesen Kontakt herstellen. Levi hat diesen Traum, dass seine Freunde Jesus begegnen. Und dafür geht er dieses Risiko ein. Und dieser Traum, das ist der Grund, warum es uns als Gemeinde hier gibt. Das ist der Grund und Grundlage und einziges Ziel vom Abendgottesdienst. Dass Menschen dem Jesus begegnen, dem wir folgen. Deswegen machen wir das hier alles. Wir machen das nicht, weil wir irgendwie Christen-Entertainment machen wollen. Dafür sind wir, glaube ich, nicht gut genug. Wir machen das nicht, weil wir irgendwie denken, das muss sein, sondern wir machen das hier, weil wir eine Möglichkeit bieten wollen, weil wir Menschen ermutigen wollen, Kontakte zu knüpfen, andere Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. Levis Traum ist, dass seine Freunde Jesus kennenlernen. Und ich möchte euch bitten oder einladen, mal ein bisschen mitzuträumen. Stellt euch mal euren Freund vor, der Jesus nicht kennt. Stellt euch den mal vor, wie der hier in 3 Monaten mit euch in diesem Kreis beim Abendmahl steht und mit euch Abendmahl feiert. Stellt euch mal euren Freund vor, der in ein paar Wochen neben euch sitzt im Gottesdienst und im Lobpreis mitsingt und Gott jubelt. Gott anjubelt, bejubelt, ihn anbetet. Stellt euch mal euren Freund vor, wer in ein paar Wochen, wenn wir hier einen Taufgottesdienst haben, wie er aus diesem Taufbecken raussteigt und sagt, und ich habe ein neues Leben und die ganze Welt soll es wissen, ich gehöre zu Jesus. Stellt euch euren Freund vor, wie er von mir erzählt, ich habe Vergebung erlebt. mir ist vergeben. Ich weiß auf einmal, was mit meiner Schuld los ist, was ich damit machen soll. Ihr habt es nicht gezeigt, dass ich ein Problem damit habe. Aber mir ist vergeben. Schöne Vorstellung, oder? Wie kann die wahr werden? Ich glaube, ohne das zu platt irgendwie verallgemeinern zu wollen oder ohne das zu platt irgendwie übertragen zu wollen, aber ich glaube, indem wir das tun, was Levi getan hat, indem wir nachdenken und nachdenken und nachdenken und indem wir beten und beten und beten, dass Gott uns eine Idee schenkt für unsere Freunde, wie wir unsere Freunde mit dem Jesus, dem wir nachfolgen, in Verbindung bringen können. Und dann, wenn wir dieses Risiko eingehen. Und wir reden hier immer von Risiken. Man muss sagen, ja, es ist ein Risiko dabei, keine Frage. Aber so gewaltig groß ist das Risiko auch nicht. Denn Jesus hat einmal gesagt, bitte die nächste Folie, eines sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, ich werde bei euch sein, immer, jeden Tag, bis ins Ende der Welt oder bis zum Ende der Welt, zeitlich und räumlich, ich werde bei euch sein. So, tolle Zusage, aber diese Zusage wird noch besser, wenn man guckt, wo diese Zusage steht. Die Zusage ist das Ende des sogenannten Missionsbefehls oder dieses Auftrags Jesu, sein Vermächtnis, wo er seinen Jüngern sagt, Leute, das ist mir wirklich wichtig. Ein Vers davor oder zwei Verse davor heißt, sagt Jesus zu seinen Jüngern, darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch. Alle Tage. Jeden Tag. Bis zum Ende der Welt. Jesus hat versprochen, immer bei uns zu sein. Wenn wir das tun. Jesus sagt zu dir, ey, dann, wenn du das Risiko eingehst und deinem Freund, deiner Freundin sagst, hey, darf ich für dich beten? Sagt Jesus, und ich bin dabei. Ich habe es versprochen. Jesus sagt dann, wenn du deinem Freund vielleicht als ersten Impuls mal so ein christliches Buch schenkst, vielleicht irgendwie was nicht ganz so peinlich daherkommt, was weiß ich, die Bonhoeffer Biografie, die neue oder sowas, keine Ahnung. Sagt Jesus, und ich bin dabei. Jesus sagt, wenn du deinem Nachbarn einfach Gutes tust, einfach Gutes tust, wieder und wieder, in der Hoffnung, dass er vielleicht irgendwann mal nach dem Warum fragt, sagt Jesus, da bin ich dabei. Kannst du drauf wetten. Und wenn du Levi-Partys gibst, sagt Jesus bei der nächsten Party, bin ich wieder dabei. Ich möchte das noch ein bisschen konkreter machen. Ihr habt jetzt ganz konkret die Chance auf so eine Levi-Party. Nächsten Sonntag in der Halle 02. Nächsten Sonntag feiern wir Heil Praise in der Halle 02. Und wir feiern Heil Praise in der Halle 02 nicht, weil es irgendwie da cooler ist als hier, wo es das ist, aber das ist nicht der Grund. Und wir feiern auch nicht, weil man da wahnsinnig viel mehr Leute reinkriegen würde. Wenn man hier die Stühle rausnehmen würde, würde man hier fast genauso viele Leute reinkriegen. Das ist auch nicht der wirkliche Grund. Und wir feiern Heil Praise in der Halle 02, weil wir es machen wollen wie Jesus. Der ist nicht im Tempel geblieben und hat gewartet, bis die Leute zufällig zu ihm kamen, um ihn zu hören. Der ist an die Zollstation gegangen und hat gesagt, folge du mir nach. Der ist dahin gegangen, wo die Leute waren. Deswegen sind wir als Heil Praise hier rausgegangen. Und ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich glaube, viele von euch kennen die Zeit gar nicht als, oder einige von euch kennen das gar nicht, als Heil Praise sozusagen nur hier war, als wir das erste Mal rausgegangen sind. Für euch fühlt sich das vielleicht gar nicht wie so ein großes Risiko an. Okay, alle zwei Monate ist da mal was in der Halle. Für uns ist das ein Risiko. Ich weiß noch ganz genau, das erste Mal, als wir rausgegangen sind, hatten wir, um in dem Bild von vorne zu bleiben, hatten wir die Hosen voll. Und ich sag euch, wir saßen sozusagen backstage in so einem völlig assig ranzigen Raum. Rote Wände, die beschmiert sind mit obszönen Bildern und obszönen Worten und so weiter und so fort. Und wir saßen da als Team zusammen und dachten, wir haben Angst. Worauf haben wir uns hier eingelassen? Und wir saßen da und haben gebetet und gesagt, okay Gott, wir gehen diesen Schritt, weil du uns hier hingestellt hast. Nur deswegen. Nicht, weil wir es gerade irgendwie super, super toll finden. Deswegen sind wir da. Das ist eine Levi-Veranstaltung. Deswegen sind wir in der Halle. Ich würde euch jetzt gerne herausfordern. Und zwar ganz konkret. Ihr habt grüne und rote Kärtchen. Nehmt die nochmal in die Hand. Wer von euch kennt Freunde, hat einen Freund, der Musik mag? Jetzt überlegt euch, welche Karte ihr hochhebt. Denn das ist der erste Teil der Frage. Okay, 2, 3 von euch. Gut. Jetzt ist das einzige Mal vermutlich, dass ihr in den nächsten 3 Jahren oder so von mir die Erlaubnis bekommt, euer Handy rauszunehmen und eurem Freund eine SMS zu schicken. Ungefähr mit folgendem Inhalt. Hi, so und so. Hast du Bock nächsten Sonntag auf einen Konzertgottesdienst in der Halle 02 um 6? Liebe Grüße, Daniel. Ich weiß, das ist ein Risiko. Und ja, die ganze Nummer könnte peinlich werden. Ich meine, hallo, Peter spielt Bass. aber gut, das geht noch. Kann man leiser regeln oder so. Entschuldigung, Peter, musste sein. Nachdem du nicht meine Fenster putzt. Ja, das Ganze könnte irgendwie peinlich werden. Oder euer Freund, eure Freundin könnte sich da vielleicht an manchen Stellen denken, wow, ist ein bisschen anders, als ich das gewohnt bin von der Halle. Wir geben uns Mühe als Team, das kann ich euch versprechen, wir geben uns sehr viel Mühe, unseren Peinlichkeitsfaktor möglichst weit gen Null zu treiben. Ich habe vor 6 Wochen schon mit der erste Predigtvorbereitung angefangen. Keine Garantie. Aber ich glaube wirklich, es ist das Risiko wert, denn das größte Geschenk, das du deinem Freund machen kannst, ist, ihn mit Jesus bekannt zu machen. Er wird dir nämlich ewig, in Ewigkeit, dafür dankbar sein. Deswegen die Einladung, die SMS zu schreiben. Ich meine das ganz ernst. Hallo so und so. Hast du Lust, nächsten Sonntag auf einen Konzertgottesdienst mit mir zu gehen? In der Halle 02 um 18 Uhr. Ich fände es geil, denn das wird es auch. Liebe Grüße oder so. Das größte Geschenk, was ihr eurem Freund machen könnt, ist, diese SMS zu schicken und dieses Risiko einzugehen, weil er euch ewig dankbar sein wird, wenn er Jesus kennenlernt. Und falls ich es noch nicht ganz rübergebracht habe, um was es mir geht, mache ich das jetzt noch zum Schluss anhand von einer E-Mail. Die habe ich vor 4 Monaten bekommen. Von einem Freund von mir, den habe ich, 8 oder 9 Jahre nicht gesehen. Freund von früher sozusagen. Und ich war vor 4 Monaten in Pforzheim, habe dort in der Gemeinde einen Vortrag gehalten und im Vorfeld von dieser Veranstaltung war ich im Foyer und da liefen 1000 Leute um. Auf einmal bespringt der mich fast von hinten und rennt mich schön über den Haufen. Daniel, dass du da bist. Und ich gucke ihn an. Sag mir noch. Genau, habe kurz gebraucht, er hat mir nicht übel genommen. Wir hatten dann nicht viel Zeit, weil das losging, nicht Vortrag halten musste, er musste danach weg. Und dann schickt er mir eine E-Mail hinterher. Schreibt, hallo Daniel, bla 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 bla. Und dann schreibt er, ich weiß nicht, ob du dir im Klaren bist, dass ich dir mächtig was zu verdanken habe. Du bist einer der Menschen, bei denen ich im Himmel in der Schlange stehen werde, um ihnen zu danken. Du hast nicht wenig dazu beigetragen, dass ich gerettet werde. Ich war zwar bekehrt, als wir uns kennengelernt haben, aber die Richtung in meinem Leben, die hast du sehr stark geprägt. Ich wäre sicher nicht da, wo ich jetzt stehe, ohne dich. Auch meine Frau und Kinder gehören Gott. Und wer weiß, wer sich aus den folgenden Generationen nur aus meiner Linie bei dir in die Schlange stellen wird. Ich lese die Mail nicht vor, um zu zeigen, wie toll ich bin, weil ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich weiß nicht, was er hat. Ich habe wirklich nichts Besonderes da gemacht. Ich lese die vor, weil diese Mail für mich ausdrückt, weil mein Kumpel da ausdrückt, um was es geht, was auf dem Spiel steht. Und ganz ehrlich, ich will mehr solcher Mails. Und ich wünsche euch mehr von solchen Mails. Wenn das Thema bei dir heute Abend was zum Klingen gebracht hat, wenn du merkst, wow, ich glaube, Gott hat mich heute Abend angesprochen. Gibt es noch ein kleines Ding zum Schluss. Ich bin überzeugt, dass wir hier in der Gemeinde eine ganze Reihe an Levis haben. Und Menschen, die ständig darüber nachdenken, wie kann ich meinen Freund mit Jesus bekannt machen? Wie kann ich die irgendwie in Kontakt bringen? Und wenn dir das so geht und dir das echt wichtig ist, dann würde ich euch gern einladen. Ich würde gern mit euch zusammen spinnen und träumen und Ideen spinnen und verwerfen und austauschen, mich inspirieren lassen von dem, wie ihr das macht und uns gegenseitig zu inspirieren. Ich würde gern dabei auch mit euch grillen, sozusagen. Das ist wahrscheinlich das letzte Grillen, je nachdem, wie das Wetter sich entwickelt. Und zwar ist es der Termin, der 4. Oktober, könnt ihr euch mal vormerken, wenn ihr sagt, ja, das interessiert mich, da würde ich gern mitspinnen, dann laden Rabea und ich euch zu uns nach Hause ein, verbringen wir einen Abend zusammen, grillen zusammen und träumen. Träumen davon, wie es gehen kann, die Menschen, die wir lieben, mit dem Jesus, dem wir folgen, in Verbindung zu bringen. Und das Tolle ist, dass Jesus da mitten dabei ist. Gott segne euch. Amen.